Wenn von Endzeit, großer Trübsal und Wiederkunft Christi die Rede ist, prallen oft Ängste, Spekulationen und vage Vorstellungen aufeinander. Doch Jesus selbst hat auf dem Ölberg klar über die Zukunft gesprochen, über Israel, über die Gemeinde und über die Völker. Seine Worte sind keine frommen Rätsel, sondern ein prophetischer Überblick, der wie ein zusammengefügtes Puzzle die Linie Gottes von der Verwerfung des Messias bis zur Offenbarwerdung des Königreichs erkennen lässt. Wer diese Linie sieht, blickt nicht mehr nervös in die Zukunft, sondern lernt, die Gegenwart bewusst mit Christus zu leben. Israels Weg vom Gericht zur Wiederherstellung. Als Jesus den Tempel verlässt, ist das mehr als eine örtliche Bewegung. Er kehrt der religiösen Mitte Israels den Rücken, nachdem er Jerusalem wegen ihrer Verstockung und der Verwerfung des Messias beklagt hat. Was in Matthäus 23 als Weheruf beginnt, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, und ihr habt nicht gewollt, endet in der Ankündigung, euer Haus wird euch wüst gelassen. Wenn er dann aus dem Tempel heraustritt, wird sichtbar, dass Gott ein Haus ohne Gehorsam und ohne Glauben nicht durch äußere Herrlichkeit bewahrt. In Hesekiel heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses und stellte sich über die Cherubim. Die Herrlichkeit weicht, wo das Herz sich von Gott entfernt hat, der Bau bleibt stehen, aber er ist nicht mehr Wohnung Gottes, sondern nur noch ihr Haus, der Ort ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Wege, ihrer eigenen Verwüstung. Dies macht deutlich, dass der Herr, sobald er erklärt hatte, dass er Israel verlasse, aus dem Tempel hinaustrat und sich auf den Weg machte, wegzugehen. Das Wort weg ist sehr stark und zeigt, dass der Herr nicht einfach nur ging, sondern wirklich wegging. Dass der Herr aus dem Tempel herausgekommen war, zeigt, dass er den Tempel verlassen hatte. Damit erfüllte er sein Wort in 23 Stunden und 38 Minuten, indem er davon spricht, den Tempel den ihn verwerfenden Juden als ihr Haus der Verwüstung zu überlassen. Das entspricht dem Verlassen des Tempels durch die Herrlichkeit Gottes zur Zeit Hesekiels. Von hier aus zeichnet Jesus den langen Weg Israels durch die Zeit. Falsche Christusse, ihre leitende Stimmen, Kriege und Kriegsgerüchte, Hungersnöte und Erdbeben, dazu Verfolgung und Verrat unter den eigenen Leuten, all das sind keine bloßen zufälligen Katastrophen, sondern Anfang der Wehen. Leiden sind nicht das Ende Israels, sondern der schmerzhafte Beginn einer Geburt. In dieser Perspektive werden Gerichte zu einem Werkzeug, mit dem Gott ein Volk läutert, das ihn vergessen und hinter seinen Rücken geworfen hat. Am Ende dieser Linie steht nicht die Auslöschung Israels, sondern ein gereinigter Überrest, der den wahrhaftigen König erkennt und in das messianische Königreich eingeht. So führt der Herr seinen Weg vom Gericht zur Wiederherstellung, er deckt Fälschung, Gesetzlosigkeit und falsche Prophetie auf und schafft zugleich Raum für jene, die sich in der Hitze der Trübsal wirklich zu ihm wenden. Wer das sieht, lernt die Schwere des Gerichts nicht als letzten Ton, sondern als Durchgang zu Gottes barmherziger Wiederherstellung zu verstehen. Es dämpft leichtfertige Sicherheit, weil Gottes Geduld Grenzen hat, zugleich weckt es Hoffnung, weil seine Erwählung und seine Zusagen nicht fallen gelassen werden. Zwischen Verstockung und Vollendung bewahrt Gott sich eine kleine, aber kostbare Schar, deren Herz zu ihm zurückkehrt. In diesem Licht wird das eigene Glaubensleben neu sortiert, oberflächliche Sicherheiten verlieren an Glanz, das Verlangen, im Innersten mit Gott versöhnt und ihm treu zu sein, gewinnt Gewicht. Gerade mitten in dunklen Entwicklungen bleibt die leise, aber tragfähige Zuversicht, der Gott, dessen Herrlichkeit den Tempel verlassen konnte, ist derselbe, der ein wüst gewordenes Haus wieder füllen und ein zerstreutes Volk neu sammeln kann. Und die Herrlichkeit des Herrn verließ die Schwelle des Hauses und stellte sich über die Cherubim. Darum, so spricht der Herr, Herr, weil du mich vergessen und mich hinter deinen Rücken geworfen hast, so trage du auch deine Schandtat und deine Hurereien. Der Weg Israels durch Gericht und Wiederherstellung macht deutlich, wie ernst Gott die Verwerfung seines Sohnes nimmt, aber auch, wie unbeirrbar er an seinem Bund festhält. Diese Spannung zwischen heiligem Gericht und zärtlicher Treue prägt auch das Leben der Gemeinde und jedes einzelnen Glaubenden. Gott lässt zu, dass Sicherheiten erschüttert werden, nicht um zu zerstören, sondern um hervorzubringen, was echt, gereinigt und auf sein Königreich ausgerichtet ist. Wer sich dem stellt, verliert zwar manch äußere Stütze, gewinnt aber eine tiefere Gewissheit. Der Herr führt durch Wehen zur Geburt, durch Läuterung zur Wiederherstellung, durch das Dunkel zur geöffneten Tür seines Königreichs. Zeichen der Vollendung des Zeitalters und die Parousie Christi. Die Frage der Jünger auf dem Ölberg ist erstaunlich klar, sie erkundigen sich nicht nur nach einem Datum, sondern nach dem Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters. Hinter dem Wort Ankunft steht die Parousie, die nicht bloß einen Augenblick meint, sondern eine ausgedehnte Gegenwart des Herrn. Diese Gegenwart beginnt, wenn Christus in die Luft kommt, um die Seinen zu sich zu nehmen, und reicht bis zu seinem offenen Erscheinen in Macht und Herrlichkeit. In dieser Spanne liegen die Entrückung der Gläubigen, ihr Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi und die Freude der Hochzeit des Lammes. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Die Parousie umspannt also sowohl die verborgene als auch die sichtbare Seite seiner Wiederkunft. In Vers 3 sagten die Jünger, sage uns, wann wird dies sein, und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Die Frage der Jünger umfasst drei Punkte, wann diese Dinge geschehen werden, und damit ist nicht nur die Zerstörung des Tempels gemeint, sondern auch das, was in 23, 32 bis 39 erwähnt wird, das Zeichen des Kommens Christi und das Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Das Wort des Herrn von Vers 4 bis 25, 46 beantwortet die Frage der Jünger in Bezug auf diese drei Punkte. Wenn Jesus von Kriegen, Erdbeben, Verfolgung und Abfall spricht, stellt er klar, dass all diese Dinge noch nicht das Ende sind, sondern Anzeichen eines sich zuspitzenden Zeitalters. Die eigentliche Vollendung rückt heran, wenn die große Trübsal anhebt und seine Herrschaft unübersehbar offenbar wird. In Gottes Perspektive ist die Geschichte nicht eine Abfolge blinder Zufälle, sondern eine von Christus regierte Bewegung auf den Tag hin, an dem seine Königswürde vor aller Welt sichtbar wird. Wer lernend auf seine Worte hört, sieht Katastrophen und Erschütterungen nicht losgelöst, sondern im Horizont dieser Parousie, als Zeichen, dass das gegenwärtige Zeitalter an seine Grenze geführt wird. Damit wird die Frage nach den Zeichen zu einer Frage nach dem eigenen Leben. Es geht nicht nur darum, Entwicklungen zu deuten, sondern darum, heute in einer Weise zu leben, die der kommenden Gegenwart Christi entspricht. 2. Korinther 5 erinnert daran, dass wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, und Offenbarung 19 lässt uns die Freude der Hochzeit des Lammes erahnen. Beides gehört zur Parousie, ernste Rechenschaft und überwältigende Gemeinschaft. Diese doppelte Perspektive wirkt klärend und tröstend zugleich, sie löst von der Faszination am bloßen Zeitgeschehen und lenkt den Blick auf den Herrn selbst, der kommt. In dieser Ausrichtung wird die Erwartung seiner Ankunft nicht zur Quelle der Angst, sondern zu einem stillen, tragenden Motiv, wach, klar und hoffnungsvoll zu leben. So wird die Parousie zu einem inneren Kompass. Wer sie im Herzen trägt, misst Erfolge und Krisen, Freude und Leid an einem anderen Maßstab. Der kommende Herr ist nicht nur Schlusspunkt der Geschichte, sondern schon jetzt der Herr der Geschichte. Seine zugesagte Gegenwart bis zur Vollendung des Zeitalters macht mutig, sich ihm anzuvertrauen, mitten in einem Zeitalter, das auf seine Vollendung hinläuft. Die Zukunft gehört nicht der Dunkelheit der Trübsal, sondern dem König, der in dieser Trübsal seine Herrschaft vollendet, und diese Gewissheit legt einen leisen, aber festen Grund unter jeden Schritt des Glaubens. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder die Dinge empfange, die er durch den Leib getan hat, gemäß dem, was er praktiziert hat, es sei gut oder schlecht. Die Zeichen der Vollendung des Zeitalters rufen nicht in erster Linie zur Berechnung von Zeitpunkten, sondern zur Vertiefung der Beziehung zur Person, die kommt. Unter der Oberfläche der Ereignisse wächst die Realität der Parousie, Christus wird sich als der erweisen, der alles geführt, getragen und gerichtet hat. Im Licht des Richterstuhls gewinnt unser heutiges Tun Gewicht, im Licht der Hochzeit des Lammes erhält unsere Hoffnung Farbe und Wärme. So kann das Warten auf seine Ankunft das Leben nüchtern machen und zugleich von tiefer Freude durchziehen, eine Freude, die weiß, dass die Geschichte nicht im Chaos endet, sondern in der Gegenwart des Herrn. Das Evangelium vom Königreich als letztes Zeugnis. Wenn Jesus vom Evangelium des Königreichs spricht, weitet er unseren Blick über die vertraute Sprache von Vergebung und persönlicher Errettung hinaus. Das Evangelium der Gnade bleibt unaufgebbar, in Apostelgeschichte 20 legte Paulus sein Leben dafür hin, das Evangelium der Gnade Gottes feierlich zu bezeugen. Doch dieselbe Gnade öffnet den Zugang in ein Reich, in dem Gott tatsächlich regiert und Christus königlich handelt. Darum heißt es in Offenbarung 1, ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Trübsal und am Königreich und am standhaften Ausharren in Jesus. Johannes sieht sich nicht nur als Empfänger des Heils, sondern als Teilnehmer an einem Königreich, das bereits real ist, auch wenn es noch nicht öffentlich offenbart ist. Vers 14 sagt, und dieses Evangelium des Königreichs wird auf dem ganzen bewohnten Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium des Königreichs, das das Evangelium der Gnade einschließt, führt die Menschen nicht nur in Gottes Errettung hinein, sondern auch in das Königreich der Himmel. Beim Evangelium der Gnade liegt der Schwerpunkt auf der Vergebung der Sünde, der Erlösung Gottes und dem ewigen Leben, beim Evangelium des Königreichs hingegen liegt der Schwerpunkt auf der himmlischen Herrschaft Gottes und der Autorität des Herrn. Das Evangelium vom Königreich umfasst das Evangelium der Gnade, setzt aber einen deutlichen Akzent. Es proklamiert Jesus nicht nur als Retter von Sünde und Gericht, sondern als legitimen König, dessen Herrschaft Anspruch auf das ganze Leben erhebt. In Matthäus 24,14 verbindet der Herr diese Botschaft direkt mit dem Ende, wenn dieses Evangelium auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zum Zeugnis verkündigt ist, dann wird das Ende kommen. Zeugnis heißt hier nicht nur Information, sondern Konfrontation. Menschen, Kulturen, Systeme werden mit der Realität konfrontiert, dass ein anderer Herr den Anspruch auf die Welt erhebt. Wer dieses Evangelium annimmt, tritt in eine Ordnung ein, in der Gnade nicht zur Beliebigkeit führt, sondern zur freudigen Unterordnung unter die himmlische Herrschaft Gottes. So gewinnt Mission ein doppeltes Gesicht. Sie ist Rettung von Menschen aus der Macht der Finsternis und zugleich Vorbereitung auf das kommende Königreich. Wo das Evangelium des Königreichs im Mittelpunkt steht, wird die Gemeinde nicht nur zum Ort der Vergebung, sondern zum Vorgeschmack der kommenden Herrschaft Christi, ein Leib, in dem seine Autorität geehrt wird, in dem Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zusammenwirken, in dem Trübsal und Ausharren ihren Sinn aus der Teilhabe am Königreich erhalten. Das gibt dem Dienst nach außen und dem Leben nach innen ein neues Gewicht, nicht aus Druck, sondern aus der Freude, dass der kommende König heute schon seine Herrschaft im Verborgenen aufrichtet. Wer das Evangelium vom Königreich so versteht, empfindet seine Botschaft nicht als zusätzliche Last, sondern als weite Perspektive. Die eigene Errettung hängt nicht in der Luft, sie steht in einem großen Weg Gottes, der auf die Offenbarung seines Königreichs zuläuft. Das lässt die Mühen des Zeugnisses, die Trübsal der Treue und die kleinen Schritte des Gehorsams in einem anderen Licht erscheinen. Sie sind Teil eines Zeugnisses, das Gott bis an die Enden der Erde führen will. In dieser Sicht wächst eine stille, aber starke Ermutigung, kein treuer Dienst, kein verborgenes Ausharren ist vergeblich, wenn der König selbst ihn in den großen Strom seines Königreichsevangeliums einbettet. Aber ich halte mein Leben nicht der Rede wert, als ob es für mich selbst kostbar wäre, damit ich meinen Lauf und den Dienst vollende, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes feierlich zu bezeugen. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Trübsal und am Königreich und am standhaften Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, wegen des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu. Das Evangelium vom Königreich erinnert daran, dass Gnade und Herrschaft untrennbar zusammengehören. Der vergibt, ist derselbe, der mit königlicher Autorität regiert. Wer sich seiner Gnade anvertraut hat, wird eingeladen, unter dieser Herrschaft zu leben und sie durch sein Leben zu bezeugen. So wird der Alltag zum Raum, in dem die kommende Ordnung Gottes schon jetzt leise Gestalt gewinnt, mitten in einer Welt, die noch von anderen Mächten geprägt ist. Die Aussicht, dass dieses Evangelium alle Nationen erreichen wird und dann das Ende kommt, schenkt dem Glauben eine nüchterne Dringlichkeit und eine tiefe Hoffnung. Der Lauf dieses Zeitalters ist kein offenes Ende, sondern führt auf die sichtbare Durchsetzung der Herrschaft dessen zu, den wir heute als den gnädigen König bekennen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.